Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Praktisch-Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir uns praktischen Fragen wissenschaftlich nähern, wie immer mit Stefan.
Hallo.
Und mir, Rebecca. Und kurz vorab, so als Einstieg, Stefan, was denkst du denn eigentlich, wenn du das Wort Stil hörst? Also was kommt dir da so als erstes in den Sinn?
Ja, man redet ja von Stil, wenn man, also man sagt ja häufig, das hat den gleichen Stil. Und da würde ich erstmal vermuten, dass das Merkmale von Dingen sind, die jetzt nicht unbedingt so singulär sind, also die dann häufiger auftreten. Sowas wie ein gemeinsamer Klamottenstil oder ja, vielleicht auch der Stil eines bestimmten Regisseurs oder einer Regisseurin, da würde ich jetzt dran denken. Aber eine genaue Definition, ja, das kann ich jetzt natürlich nicht bieten.
Aber das ist nämlich schon ein kleiner Abriss von dem, worüber wir heute reden wollen. Und zwar so ein bisschen allgemein über diese Frage, was ist denn eigentlich Stil? Und so klassischerweise, ihr seht mein Anführungszeichen nicht, ihr müsst sie hören, denkt man ja bei Stil oft auch irgendwie an, du hast eben schon gesagt, auch Mode, es wäre so ein bisschen so dieser alltagssprachliche Gebrauch, aber eben auch sowas wie Malerei, Literatur, Architektur. Und wie wissenschaftlich ist dieser Begriff denn dann eigentlich? Also kann man mit Stil was Analytisches anfangen? Warum spielt er so eine große Rolle bei der Bewertung von eben sowas wie Kunst, entweder im Alltag oder auch eben in der Kritik oder in der Wissenschaft? Und darüber sprechen wir heute mit Dr. Elisa Ronsheimer, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Literaturwissenschaft an der Uni Bielefeld und Teilprojektleiterin in dem schon vertrauten SFB-Praktiken des Vergleichens, wenn man schon ein paar Folgen von uns gehört hat. Genau, und stell dich doch einfach mal kurz unseren Zuhörerinnen selbst vor, also so ein bisschen wissenschaftlichen Werdegang, das Klassische.
Ja, erstmal hallo von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mich heute mit euch austauschen kann. Und ja, ganz kurz zu meiner Person. Wie du auch gerade schon gesagt hast, Rebecca, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Literaturwissenschaft an der Uni Bielefeld und jetzt im Sonderforschungsbereich mit einem Projekt zu Stil im weitesten Sinne dabei. Und bevor ich nach Bielefeld gekommen bin, war ich tätig am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung in Berlin und habe davor studiert in Bonn, in Köln, in Paris und in den USA mehrere Jahre.
Und was forschst du noch so neben Stil?
Also in meiner Dissertation habe ich mich vor allen Dingen beschäftigt mit Rhythmustheorien und habe, genau, und wie eigentlich beim Stilbegriff ist jetzt auch schon gerade angeklungen, das ist so ein ganz weiter Begriff, wo man sich nicht so richtig, also wo man eigentlich alles drunter verstehen kann, alles Mögliche drunter fassen kann. Und der Rhythmusbegriff ist ja auch ein ganz ähnlicher Begriff. Also da habe ich mich eigentlich auch gefragt, was meinen Literaturwissenschaftler, wenn sie von Rhythmus sprechen. Das ist irgendwie ein Begriff, der mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen in Verbindung gebracht wird. Und um mich dem ein bisschen anzunähern, habe ich mir, um das auch ein bisschen konkreter zu machen, habe ich mir die Verwendung von bestimmten metrischen Versformen in deutschsprachiger Dichtung Ende des 18. zu Beginn des 19. Jahrhunderts angeschaut und versucht eigentlich verschiedene Rhythmustheorien und die Entstehung von verschiedenen Rhythmuskonzepten zu rekonstruieren anhand der Umgangsweisen und der Experimente mit metrischen Formen in Dichtung und auch so ein bisschen die Frage anzusprechen, wie, was hat eigentlich jetzt wirklich, man weiß natürlich, Rhythmus und Metrum hat irgendwas miteinander zu tun, aber wie kann man eigentlich diese Verbindung zwischen den konkreten rhythmischen Formen in der Sprache, den Metren und diesen großen Rhythmuskonzepten und Rhythmusideen herstellen? Und ja, über das Rhythmusprojekt bin ich dann auch zum Stil gekommen, weil Stil oft auch durch Rhythmus erklärt wird, was relativ wenig aussagt, weil beides eben so wahnsinnig weite Begriffe sind, aber es heißt dann oft irgendwie sowas wie, ja, der Stil bei Hölderlin wird durch seinen speziellen Rhythmus ausgemacht oder so, und dann ist man nicht wesentlich klüger, aber mich interessiert oder fasziniert auch an diesen beiden Begriffen, dass sie so schwer zu fassen sind.
Ja. Das finde ich irgendwie nochmal einen super spannenden Hinweis, dass es das ja ganz viel gibt natürlich auch und irgendwie so viele Themen sind, wo man erstmal auch nicht so alltagsmäßig drüber nachdenkt, was da eigentlich alles dahinter steckt oder, und dass es eben gerade auch so verschiedene Phänomene gibt, denen man sich in der Wissenschaft irgendwie mit solchen Fragen nähern kann, finde ich sehr spannend, auch mit dem Hinweis auf den Rhythmus, aber wir bleiben jetzt erstmal noch ganz streng beim Stil, ja. Und deswegen fangen wir mit so einer basalen Frage an. Und du hast ja schon mal gesagt, eigentlich schwer zu fassen, aber was ist denn jetzt eigentlich Stil und warum spielt er eigentlich so eine präsente Rolle? Also warum ist er zum Beispiel auch, was Stefan so als Beispiel genannt hat, so rübergeschwappt in diesen, man hat einen guten Stil, wenn man irgendwie den Klamottenstil von jemandem so bewertet. Kann man irgendwie sortieren, wo das herkommt?
Genau, ihr habt mir jetzt irgendwie eine große Frage gestellt und wie ihr wahrscheinlich schon euch denken könnt, gibt es darauf nicht eine einzige Antwort, wie das ja bei vielen Sachen so ist. Und Stil kommt erstmal in unserem Gebrauch von dem lateinischen Wort stilus her, was ursprünglich Schreibgriffel bedeutet. Und da kann man schon sehen, dass Stil, das eine Bedeutungskomponente von Stil eine sehr medial geprägte ist. Also es hängt ganz eng zusammen mit Schriftlichkeit und mit der Frage, in welchen Medien sich eigentlich menschliche Kommunikation vollzieht und durch welche Medien menschliche Kommunikation und Mitteilung und auch menschlicher Ausdruck geprägt wird. Und da ist der Stil vom Wortursprung her, von der Etymologie her, sehr eng an die Form der Schriftlichkeit, an das Medium der Schrift und an das Schreiben gebunden. Dann gibt es das wäre irgendwie so eine relativ engere Bedeutung oder Definition von Stil vom Wortursprung her. Dann kann man sich vorstellen zugleich, dass es eigentlich also auch als ein sehr, sehr weiter Begriff sowas wie die Einheit der Ausdrucksform von einem Kunstwerk, aber auch von einem Individuum oder von einem Kollektiv beispielsweise beschreibt. Also eigentlich so die formale Einheit der Erscheinung eines Phänomens, wenn ich das jetzt mal so ganz allgemein formulieren kann. Das wäre so ein sehr weiter Stilbegriff. Dann in der Soziologie wird Lebensstil erforscht, da ist viel von Lebensstil die Rede. Und es spielt dann aber auch in so ganz praktische Alltagssphären mit hinein. Also Stil auch in der Vorstellung, dass es eigentlich etwas ist, was unsere Handlungsweisen prägt und dass es etwas ist, was wiederkehrenden Verhaltensweisen oder wiederkehrenden Handlungen zugrunde liegt. Auch wenn wir irgendwie an sowas denken wie Lifestyle oder so, dann ist Stil etwas, was irgendwie unseren Alltag und unsere eigene Gestaltung unseres Alltags prägt. Ja, dann gibt es irgendwie, um noch mal ein paar andere Verwendungsweisen, Gebrauchsweisen von Stil zu nennen. Man kann Stil kognitiv verstehen. Da ist dann beispielsweise von Denkstil die Rede. Also Stil eigentlich als eine Form der Wahrnehmung und als eine Einheit der Wahrnehmungsform unseres Denkens, was unser Denken auch prägt. Und dann spielt Stil auch in der Geschichte und Geschichtswissenschaft eine wichtige Rolle, um auch verschiedene Epochen voneinander abgrenzen zu können, miteinander vergleichen zu können. Also da kann man auch Stil irgendwie historisch denken als einen Epochenstil. Genau, das irgendwie einfach mal so verschiedene Bedeutungen des Begriffs anzureißen, ohne jetzt zu sagen, das und das ist Stil, weil das lässt sich eh nicht so einfach beantworten. Ja.
Da schließe ich mal direkt dran an und versuche erst nochmal zusammenzufassen, was du gesagt hast. Ich habe mir jetzt die Sachen mitgeschrieben. Du hast ja angefangen mit der historischen Herleitung und am Ende hast du auch nochmal gesagt, dass es für die Geschichtswissenschaft oder auch für die Literaturwissenschaft dann eine große Rolle hat, eben sich dann mit diesen Epochen auseinanderzusetzen. Dann hast du gesagt, es gibt eine Ausdrucksform, so als formale Einheit etwas. Das habe ich ja, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen gemeint mit, dass das irgendwie so eine Gemeinsamkeit, dann, wenn man vom Klamottenstil spricht, das heißt ja nicht nur, dass eine Person eine Klamotte trägt, sondern dass es vielleicht mehrere Personen gibt, die dann einen ähnlichen Stil eben haben. Das würde ich da so einordnen. Lebensstil, klar, da kann, glaube ich, jeder was mit anfangen. Und das spielt dann ja vielleicht auch ein bisschen mit rein in diese Handlungsweisen und Handlungen, die du noch erwähnt hast. Und dann eben, klar, das Kognitive, der Denkstil. Rebecca und ich hatten im Vorgespräch, haben wir so ein bisschen überlegt, passt denn da auch Bourdieu und der Habitus mit rein? Und jetzt wurde ich dann nochmal hellhörig, als du gesagt hast, Lebensstil und Handlungsweisen. Kannst du, also wir mussten jetzt nicht den Habitus nochmal erklären, aber vielleicht kannst du da trotzdem was zu sagen, was denn der Habitus vielleicht damit zu tun hat? Oder kann man das dann damit gar nicht irgendwie verbinden?
Nee, das kann man damit auf jeden Fall verbinden. Und ich bin jetzt nicht besonders soziologiekundig, aber soweit ich weiß, spielt Bourdieu gerade in der Lebensstilforschung, der soziologischen und auch darüber hinaus eine absolut zentrale Rolle. Ja, ich weiß nicht, also ich meine, Bourdieu hat sich, denke ich mal, schon auch was dabei gedacht, dass er den Habitus genannt hat und nicht Stil. Also ich vermute schon, dass nach Bourdieu gibt es auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, Stil von Habitus ganz klar abzugrenzen. Was natürlich beim Stil irgendwie sehr zentral mit dabei ist und was vielleicht für, je nachdem, wie man es angeht, aber für die soziologische Erforschung von Lebensstil nicht ganz so hilfreich ist, dass er, und das ist natürlich was, was mich sehr interessiert, dass dieser Begriff auch eine sehr ästhetische oder kunstaffine Prägung mitbringt, ne? Also, dass man dabei auch immer irgendwie an ästhetische Erscheinung im weitesten Sinne denkt. Also das würde ich jetzt einfach mal so ganz breit sagen, wo ich vielleicht Unterschiede sehe zwischen Stil und Habitus, aber genau, für eine genauere Abgrenzung müsste ich mich auch nochmal kundig machen, was eigentlich die Soziologie dazu zu sagen hat, zur genauen Unterscheidung zwischen Habitus und Stil. Aber um deine Frage ganz allgemein zu beantworten, ja, auf jeden Fall, das hat ganz viel miteinander zu tun, ja.
Kannst du dann uns und den HörerInnen da noch ein Beispiel geben, was jetzt sowohl Stil als auch Habitus sein könnte? Ich meine, klar, das ist jetzt nicht so unbedingt so gut zu unterscheiden, aber damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, was du denn mit jetzt mit Lebensstil und Handlungsweisen eigentlich genau meinst. Weil das ist, glaube ich, wirkt ja jetzt sehr abstrakt erstmal.
Also ja, ich denke, Habitus vielleicht am ehesten im Sinne, also von einer bestimmten Haltung, die man einen beispielsweise, weiß ich nicht, in Arbeitskontexten, also ich denke jetzt irgendwie so spontan an den Habitus von Gelehrten oder den Habitus, ne, die also irgendwie bestimmte Haltungen und Verhaltensweisen, die sich, die in bestimmten Kontexten entstehen und die auch durch bestimmte Institutionen und Kontexte gefordert werden. Und da würden mir jetzt irgendwie als erstes so die Arbeitswelt einfallen, wo bestimmte Berufe es erfordern, dass man bestimmte Haltungen, bestimmte Verhaltensweisen einnimmt.
Und also dass man zum Beispiel nach dem Kolloquium, dass man da auf den Tisch klopft. Sowas könnte man darunter vielleicht fassen.
Genau. Ja, genau. Und vielleicht auch, kann man sich vorstellen, also ne, dass irgendwie in bestimmten Formaten verhält man sich auf eine bestimmte Art und Weise. Vielleicht auch, also kann man sich auch konkret vorstellen, so bestimmte Konversationsformen oder so, ne? Also dass irgendwie im Seminar spricht man auf eine bestimmte Weise, man unterhält sich über bestimmte Themen, die Gespräche laufen nach bestimmten Schemen ab. Und man kann sich auch vorstellen, weiß ich nicht, jetzt auf unsere Gesprächssituation bezogen, weiß nicht, könnte man spekulieren, ob sowas gibt wie den Habitus des Podcasts oder so, ne? Und der Podcast-Teilnehmer, also dass da auch irgendwie ein bestimmter Ton und so weiter. Und da weiß ich nicht, ob es jetzt so hilfreich wäre, von Podcast-Stilen zu sprechen, könnte man wahrscheinlich auch machen und würde dann vielleicht irgendwie auch nochmal auf eine andere Dimension abheben. Ja, ich meine, generell würde ich schon vermuten, dass irgendwie bei dem Habitus die soziale Komponente stark im Vordergrund steht. Und was du auch gesagt hattest, also du hattest ja bei deinen, und das fand ich auch sehr interessant, bei deiner Vermutung, wie man Stil definieren könnte, darauf hingewiesen, dass es bei Stil viel um Ähnlichkeit oder Gemeinsamkeit und Vergleichbarkeit geht, ne? Also dass man irgendwie Stile zwischen verschiedenen Regisseuren und so weiter, also dass man mit Hilfe von Stil verschiedene Regisseure aufeinander beziehen kann oder verschiedene Moden aufeinander beziehen kann. Und da ist natürlich, also das wäre eine Möglichkeit, Stil zu verstehen, als Mittel Gemeinsamkeiten hervorzuheben. Andererseits, und das ist irgendwie auch was eigentlich sehr stark zu einem klassischen Stilbegriff gehört, wurde Stil sehr lange Zeit immer auch als Ausdruck von Individualität und von Einzigartigkeit verstanden. Also gerade auch in der Literatur, ne, kann man sich irgendwie leicht vorstellen, wenn ich jetzt vom Stil Goethes rede oder vom Stil Schillers und so weiter, dann will ich damit gerade die Einzigartigkeit und die Singularität dieser Autoren hervorheben. Und genau, und das ist irgendwie auch sehr interessant am Stilbegriff, dass er einerseits genau die Komponente hat, die du hervorgehoben hast, nämlich die, ich sag jetzt mal, die kollektive Komponente, die irgendwie auch sowas wie einen sozialen Zusammenhalt und meinetwegen soziale Routinen wie beim Habitus abbildet. Andererseits auch diese sehr individuelle und singuläre Komponente dann mit sich bringt.
Das finde ich einen super spannenden Aspekt, weil das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ich das sowohl bei Stefans Antwort als auch bei deiner dann festgestellt habe, dass das natürlich ein super interessanter Aspekt ist, auch gerade für den Aspekt der Praktiken, wenn man SFB geprägt ist, dass man dieses iterative, dieses wiederholende Moment hat und dadurch überhaupt erst bestimmte Praktiken zum Beispiel zu Routinen werden oder vielleicht bestimmte Kennzeichen eines Stils irgendwie zu etwas werden, was so über eine Person hinaus wahrgenommen wird oder so. Aber genau das, was du eben gesagt hast, man hat ja auch durchaus dieses, also zum Beispiel der Stil Kafkas ist ja eigentlich erstmal einzigartig, weil es irgendwie Kafka ist. Und dann gibt es aber ja immer dieses Beispiel mit dem Autorin XY hat auch, also schreibt Kafkaesk. Also plötzlich wird ja dieser Stil dann auf diese Person übertragen und dann werden wahrscheinlich so Querverbindungen möglich. Aber das finde ich auch nochmal sehr spannend, wie sich das eigentlich auseinanderdröseln lässt. Also dieser Teil Autorin XY hat diesen Stil, dann hat aber vielleicht auch die Moderne in dem Fall oder die Romantik hat einen bestimmten Stil. Das hört man ja genauso. Also jetzt, man muss jetzt nicht natürlich Mikro, Meso, Makro machen, aber wie kann man diese verschiedenen Ebenen auseinanderhalten, von Einzelpersonen über Strömung, über wie würdest du das nochmal vielleicht sortieren oder wird das sortiert in der Stilforschung?
Ja, wie kann man das auseinander dividieren? Also nicht wirklich. Es ist auch, also ich sag jetzt mal so, aus der Stilgeschichte ist es interessant, dass die Vorstellung von Stil als Ausdruck einer einzigartigen Persönlichkeit noch nicht immer mit dem, also nicht schon immer mit dem Begriff verbunden wurde, sondern sich erst mit der Zeit herausgebildet hat. Vor allen Dingen im 18. und 19. Jahrhundert wurde dann eigentlich diese Verbindung zwischen Stil und dem Individuum oder das Verständnis von Stil als der individuellen Ausdrucksform einer Persönlichkeit sehr stark ausgeprägt. Und interessant ist dabei zu beobachten, dass gerade auch in dieser Zeit eben im Stil als Ausdruck eines Kollektivs, also eben gerade ne, das Gegenteil von Individuum, ebenso stark ausgeprägt wurde, also der Stil einer Nation etwa. Das ne, wurde irgendwie im 19. Jahrhundert, als dann auch die Stilforschung so langsam entstand, wurden Stilanalysen eben auch gerade im Hinblick darauf betrieben, Kollektive untersuchen und analysieren zu können und die Form ihrer Erscheinungsweisen irgendwie darstellen zu können, vor allen Dingen auch im Hinblick auf nationale Kollektive oder das war jetzt auch schon angeklungen bei dir, eben verschiedene Epochenstile, das sind ja in einem gewissen Sinne auch Kollektivstile, wenn man sich das so vorstellen kann, also weiß ich nicht, der Stil der Romantik, der Stil des Expressionismus, das sind ja dann Gruppierungen von Künstlern und Künstlerinnen, die unter einem bestimmten Stil zusammengefasst werden. Wie kann man das auseinander dividieren? Nicht wirklich, also man kann natürlich für eine jeweilige Analyse immer definieren, okay, wenn ich von Stil spreche, meine ich jetzt nur den singulären Stil von Franz Kafka oder ich meine eben, beziehe mich damit auf den Stil dieser und jener Nation, was man heute sicher so nicht mehr machen würde, ne? Aber das muss man sich irgendwie auch klar machen, dass eigentlich der Stilbegriff eben auch viel in seinem modernen Verständnis verwickelt war in die Beschreibung und auch in die Idee einer totalen Übersicht von nationalen Völkergruppen. Genau, aber also nur um zu sagen, dass ich glaube, dass der Stilbegriff eben diese ganz vielen unterschiedlichen und gerade auch diese zwei komplementären Bedeutung von Individualstil und Kollektivstil in sich birgt und deswegen man in dem Begriff selbst nicht wirklich irgendwie eine klare Trennung einziehen kann, das eine vom anderen und das auch einfach historisch sehr interessant ist, dass diese komplementären Stilbegriffe sich zur gleichen Zeit herausgebildet haben, nämlich vor allen Dingen im 18. und 19. Jahrhundert.
Ich habe noch eine Anschlussfrage an die Bemerkung auch mit der Lebensstilforschung und so. Das passt jetzt gerade nicht mehr ganz, aber sonst geht sie ganz verloren. Sonst geht der Anschluss ganz verloren. Gibt es denn, also kann man sich das so vorstellen, dass es quasi, also ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte vor allem auch wirklich irgendwie so Literaturstile und so weiter. Aber Lebensstilforschung macht ja auch irgendwie total viel Sinn. Gibt es irgendwie so eine Stilforschung und dann gibt es einfach so Untergliederungen, also dass man sagt, okay, in der Literaturwissenschaft gucken wir uns zum Beispiel das und das an und in der Soziologie das. Also gibt es da auch irgendwie Austausch unter den verschiedenen Disziplinen? Also weil, wie gesagt, ich habe das irgendwie, bevor ich jetzt dein Thema und Projekt so ein bisschen mir näher angeschaut habe, hatte ich das nicht so auf dem Schirm, so dieses allgemeine Stilforschung.
Ja, also das ist eine super interessante Frage und es ist zwar so, dass in meinem Projekt der literaturwissenschaftliche Stilbegriff im Vordergrund steht, aber man kann auf jeden Fall sagen, und das ist auch etwas, was mich am Stilbegriff sehr interessiert, dass es eigentlich wirklich ein ganz grundsätzlich interdisziplinärer oder transdisziplinärer Begriff ist und dass auch die verschiedenen Wissenschaften unterschiedliche Arten von Stilforschung betrieben haben durch die Fachgeschichte hindurch. Ne? Also Soziologie wurde schon erwähnt, dann natürlich die Literaturwissenschaft, die Kulturwissenschaft, auch ganz zentral zu Beginn des 20. Jahrhunderts war die Kunstgeschichte. Da wurde Stilanalyse und Stilgeschichte ganz stark beforscht. Und dann im späteren 20. Jahrhundert auch die Wissensgeschichte und Wissenschaftsgeschichte operieren sehr viel mit dem Begriff des Denkstils. Und da ist es wirklich auch sehr interessant zu sehen, dass diese verschiedenen, genau, was ich vergessen habe zu erwähnen, auch ganz wichtig, die Linguistik hat dann eigentlich auch sozusagen die Stilmode der Literaturwissenschaft übernommen, also hat sich eigentlich von der Literaturwissenschaft inspirieren lassen und als dann in der Literaturwissenschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Stilbegriff eigentlich überhaupt nicht mehr en vogue war und gar nicht mehr verwendet wurde, ist es eigentlich vor allen Dingen durch die Linguistik der Stil, die Stilforschung vorangetrieben worden. Und was wirklich interessant ist zu sehen, ist, dass die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen über den Begriff des Stils sich ganz stark angestoßen und inspiriert haben und neue Impulse gegeben haben. Und dass es wirklich irgendwie ein Begriff ist, wo man die Bewegung eigentlich dieses Begriffs durch die verschiedenen Wissenschaftsfelder und Forschungsfelder hindurch total gut verfolgen kann und dann auch wirklich nachvollziehen kann, wie beziehen sich die verschiedenen Disziplinen aufeinander und wo nehmen sie Anregungen der anderen Felder auf.
Ich frage mich immer, Stefan, ob das so eine Meldung war mit deinem kleinen Stift. Aber war es nicht, ne? Man muss ja immer so gucken, ob die andere Person einem irgendwelche Zeichen gibt, dass sie eine Frage stellen will. Dann mache ich aber noch mal ein bisschen weiter mit unserem, wir orientieren uns immer noch im Bereich. Und auch aus unserem Vorgespräch kam so ein bisschen die Frage, was machen eigentlich denn so Begriffe wie Stil und Genre und solche Dinge so im Verhältnis zueinander?
Ja, auch eine schwierige, also da gibt es irgendwie mehrere Begriffe, die irgendwas miteinander zu tun haben, aber man weiß nicht so genau was und auch wodurch sie sich ganz klar unterscheiden. Dann dazu würde wahrscheinlich auch der Begriff der Form gehören, also weil Stil hat ja irgendwie auch was mit Form zu tun, aber ist auch nicht einfach synonym zu betrachten. Man kann das, man könnte die Frage unterschiedlich beantworten. Unter Genre oder noch weiter gesagt unter Gattung lassen sich eigentlich verschiedene Arten oder vielleicht auch verschiedene Formengruppierungen, sage ich jetzt mal, innerhalb der Literatur betrachten. Und Genres sind dann so Unterformen von den Gattungen, also weiß ich nicht, wie der Kriminalliteratur oder Horrorgenre, weiß ich nicht, Horrorfilm oder Horrorliteratur oder ähnliches. Das würde man dann als Genres bezeichnen. Und da könnte man jetzt wieder, und dann kommen wir auch, also auf wieder so ein bisschen auf das Problem, was wir schon angeschnitten haben, zurück, kommt man ein bisschen wieder auf die Komplementarität von Individualität und Kollektivverständnis im Stil zurück. Also man könnte natürlich sagen, okay, innerhalb des Genres Roman lassen sich jetzt verschiedene Stile von Autoren verfolgen und anhand der Stile können wir dann die jeweilige konkrete Umsetzung der Gattung Roman oder des Genres Roman nachverfolgen. Andererseits könnte man sich natürlich auch vorstellen, okay, warum ist nicht der Horrorfilm auch ein bestimmter Stil von Film? Oder ne, mit dem Horrorfilm geht irgendwie ein bestimmter Stil einher. Und Filme, die sich nicht an diesen Stil halten und davon abweichen, gehören eben auch nicht zum Genre der Horrorfilme. Ne, und das wäre dann irgendwie wieder so ein bisschen dieses allgemeinere Verständnis oder das Kollektivverständnis von Stil. Ja, also man kann einfach diese Begriffe verschieden zueinander in ein Verhältnis setzen.
Ich glaube, ich habe eine ähnliche Antwort darauf, aber ich versuche mir das mal selbst zu erklären. Also jetzt bevor wir mit dir gesprochen haben, hätte ich jetzt nämlich die Frage so beantwortet, dass ein Genre, ich bin jetzt mal bei Filmen, ein Genre wie jetzt der Thriller oder der Horrorfilm, das ist eine Genrebezeichnung, da würde man sagen, okay, und da gibt es dann innerhalb dieses Genres verschiedene Stile, wie der von Hitchcock oder Stanley Kubrick, die ja beide Horror oder Thriller machen oder unter anderem gemacht haben. Aber natürlich ist der Stil von beiden, also wie sie die Szenen inszenieren ist, glaube ich, ein bisschen gedoppelt, aber wie sie quasi die Kamera positionieren und so weiter, das ist ein ganz anderer Stil. Wobei dann der Stil von Alfred Hitchcock, der wurde ja sehr oft kopiert, wo man dann wieder sagen kann, ja, dann orientieren sich halt andere FilmemacherInnen an diesem Stil. Also ich glaube, so würde ich mir das erklären. Und das passt aber, glaube ich, auch zu dem, was du gesagt hast.
Genau, das passt eigentlich total gut zu dem, was ich gesagt habe. Und was ich halt noch versucht habe zu sagen, ist, dass andererseits natürlich irgendwie das Genre Horrorfilm als Stil verstanden werden könnte. Ne? Und wenn man jetzt irgendwie sich vorstellt, okay, Hitchcock hat vielleicht einen Horrorfilm gemacht und dann hat er auch noch ein Melodram gedreht oder so. Ne? Oder bei Hitchcock ja auch wirklich manchmal gibt, dass sich dann verschiedene Genres miteinander vermischen. Oder könnte man sich fragen, okay, sind das verschiedene Stile? Also es ist einerseits ein Horrorfilm, andererseits irgendwie eine melodramatische Liebesgeschichte oder so. Und da könnte man auch noch sagen, okay, das wäre dann vielleicht nochmal ein anderer Stilbegriff, der eher das Genre als Stil auffasst. Aber genau, was du gesagt hast, finde ich total einleuchtend. Und dann finde ich auch sehr interessant den Hinweis von dir mit dem Kopieren, weil diese Idee des Kopierens ist auch ganz zentral für den Stil, vor allen Dingen in der Moderne, aber vielleicht eigentlich auch schon vorher, also dass eigentlich Stil auch in der modernen Kunst und überhaupt in der modernen Kultur ganz zentral dadurch entsteht, dass er kopiert wird. Und damit gerät dann natürlich auch dieser dieser individualistische Stilbegriff wieder ganz stark in Schwierigkeiten oder wird erst überhaupt richtig interessant, wenn wir uns vorstellen, okay, eigentlich, ne, wir sehen einen Film, wir können sagen, ja, das muss von Hitchcock sein, weil der ist ganz einzigartig, aber sobald der Stil von Hitchcock als solcher objektivierbar wird, heißt das natürlich, dass er sich auch kopieren lässt und dann ist die Frage, okay, wenn wir eigentlich alle Filme im Stil Hitchcocks drehen können, wie individuell ist das dann eigentlich noch oder wie lässt sich der falsche Hitchcock vom richtigen unterscheiden?
Und wenn wir jetzt sagen, dass wir ein Spukschloss haben und vielleicht Monster, da würde man natürlich denken, es ist ein Horrorfilm, weil das Genre das eben so quasi so verlangt. Aber man könnte auch sagen, das ist ein Stil, diesen Film zu inszenieren, wenn man eben auf diese Merkmale zurückgreift. Mhm. So, also es ist kompliziert, wie man sieht.
Genau, und man könnte sich eben auch vorstellen, okay, man hat eine bestimmte Szene oder ein bestimmtes Setting und man kann das dann auch in verschiedenen Stilen inszenieren. Also man könnte es einmal, man hat, weiß ich nicht, ein Schloss und dann spielt sich da irgendeine Szene drin ab, aber man könnte das jetzt im Stile des Horrorfilms inszenieren, man könnte es auch im Stile des Liebesfilms, man kann es im Stile des Dokumentarfilms und so weiter. Also das ist auch irgendwie, Stil wird auch in der Moderne dadurch interessant, dass es eine Pluralität von Stilen gibt, die zur Auswahl stehen. Und solange es eigentlich immer nur einen Stil gibt und klar ist, wann der wie verwandt werden muss, wird Stil nicht wirklich zum Problem. Aber wenn ich eigentlich ein Objekt habe, einen Gegenstand habe, der dann in verschiedenen Stilen gezeigt werden kann oder auch wahrgenommen werden kann, wird es ein bisschen schwierig, weil dann einfach weil dann die Notwendigkeit der Erscheinungsform irgendwie nicht mehr gegeben ist.
Ich finde es da jetzt auch nochmal spannend, dass da ja so viele Ebenen irgendwie reinspielen. Also gerade bei diesem Thema, bei dem Beispiel Film, es gibt ja einfach auch bestimmte Kameraeinstellungen, die irgendwie prädestiniert dafür sind. Okay, damit filmt man vor allem jetzt irgendeine gruselige Suspense-Szene, was weiß ich. Und wenn man die dann aber konterkariert, weil inhaltlich gar nichts passiert oder wenn man irgendwie dann zum Beispiel jetzt audiovisuell noch gedacht diese gruselige Musik weglässt, dann ist ja der Effekt immer schon gleich ganz anders. Also dass eigentlich auch so verschiedene Parameter da zusammenkommen, ne? Weil irgendwie, wenn man jetzt, ne, weil ist mir nur eingefallen bei dem Beispiel, wo als Stefan meinte, man kann ja die auch mit der Kameraeinstellung das und das machen und das ist auch ein bestimmter Stil. Also ich würde schon sagen, dass auch filmanalytisch eben da so, naja, bestimmte Muster existieren, ne, dass man sagt, das ist jetzt hier das Rezept für irgendwie eine gruselig eingestellte Szene, aber es ist gerade, wie gesagt, bei Filmen spielen halt noch so viele, viele andere Aspekte rein und ich weiß gar nicht, ob es da tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes ist als bei Literatur, wobei man auch da natürlich sagen kann, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, so einen albtraumhaften inneren Monolog oder sowas schreibe, dann ist es vielleicht auch am ehesten, um das und das darzustellen und ich könnte das aber auch inhaltlich natürlich wieder konterkarieren, indem ich irgendwas über eine harmlose Blümchenwiese schreibe oder so, ich weiß nicht, könnte trotzdem gruselig sein, man weiß es nicht, bei Lynch sind auch die gruseligen weißen Gartenzäune gruselig, aber genau, also das ist nochmal, ist mir jetzt nur noch gerade dazu aufgefallen, aber was ich mich dann auch nochmal frage, wie beeinflusst das unsere Einschätzung von irgendwie Literatur und Film? Denn gerade diese Debatte, ist das jetzt das und das? Also das hat man ja auch ganz oft, ne? Kann man das noch dem zuordnen? Ist das jetzt das Genre? Zählt das überhaupt noch als Thriller oder ist das jetzt schon, was weiß ich? Das sind ja irgendwie so Sachen, die häufig auch, wie gesagt, in so Diskussionen, vielleicht auch in Foren oder so oder unter einer Rezension ganz viel verhandelt werden. Und irgendwie hat das ja dann auch so dieses, was du schon erwähnt hast, dieses Orientierungselement, ne? Dass man sich irgendwie, dass man das auch zuordnen können möchte, dass deswegen auch immer so ein großes Thema ist.
Ja, also genau, Stil kann irgendwie, ich sag mal so, verschiedene Funktionen haben, ne? Also es kann, wenn ich es jetzt verstehe, als Ausdrucksform des Individuums, dann kann es eine expressive Funktion haben. Es kann aber auch eine kognitive Funktion haben, also dass es mir eigentlich hilft, Gegenstände zu erkennen und überhaupt zur Erkenntnis beiträgt. Und dann kann es eine normative Funktion haben. Und ich glaube, das spielt auch, also oder man könnte auch sagen, es kann eine ganz klar ordnende und orientierungsstiftende Funktion haben. Und ich glaube, das ist das, was du sagst. Und ja, inwieweit hilft uns das? Natürlich ist es irgendwie in der Wissenschaft wichtig und ein wichtiges Ziel von Wissenschaft, Ordnung zu schaffen, sage ich mal, und eben auch Erkenntnis zu gewinnen und Ordnung zu stiften, dass wir die Gegenstände, mit denen wir umgehen, seien das jetzt irgendwie soziale Verhaltensweisen oder seien es literarische Texte oder Filme, was auch immer, dass man die in eine Ordnung bringt und das kann eine temporale Ordnung sein, also dass ich irgendwie historische Epochen markiere und dann sage, okay, Goethe, Weimarer Klassik, Adalbert Stifter, literarischer Realismus. Es können aber auch andere Ordnungen sein, wie dass man irgendwie, genau, also was wir schon mit den Genres angesprochen haben, ne, dass man den irgendwie bestimmten Genres oder bestimmten Ausprägungen von Genres zuordnet. Ja, weiß ich aber nicht, ob das jetzt so in Richtung deiner Frage ging. Also, was machen wir eigentlich mit Stil oder ja.
Ich habe meine Frage aber auch ein bisschen verschliffen, weil ich noch den Kommentar hatte. Also, ich
Ja.
glaube, die grundsätzliche Überlegung war, was macht eigentlich Stil mit unserer Einschätzung von bestimmter Kunst und sagen wir jetzt mal spezifisch Literatur. Also gerade wenn man auch dieses Thema wieder hat, mit dem man nutzt das dann oder nutzt vielleicht eine bekannte Autorin als Vergleichsfolie für die junge aufstrebende Autorin, die man jetzt gerade bespricht oder rezensiert oder die man versucht sich zu erschließen, wo man sagt, ah ja, in dem Roman gibt es ja auch Elemente von Goethe oder von was weiß ich wem. Was für eine Rolle spielt das in deinen Augen? Bei vielleicht auch sogar der Bewertung von Literatur.
Ja, genau. Und also auch so ein bisschen die Frage, was habe ich eigentlich überhaupt davon, wenn ich jetzt sagen kann, okay, dieser Text ist, ne, also hat den und den Stil. Ja, also verschiedene Funktionen. Ich meine, einmal, was ich irgendwie am Stilbegriff so interessant finde, was aber zugleich sehr problematisch ist, ist, dass es irgendwie so er kommt mit dem Versprechen einer totalen Übersicht daher. Also wenn ich sagen kann, okay, dieser Text oder dieser Film hat den Stil XY, dann habe ich irgendwie die Vorstellung davon, dass ich den eigentlich als Ganzes überblicken kann, dass ich alle verschiedenen formalen Eigenschaften, alle verschiedenen Komponenten, die damit reinspielen, irgendwie als Ganzes überblicken kann. Das ist so ein Versprechen des Stils, was aber eben auch problematisch ist, weil man dabei leicht Einzelheiten, sage ich mal, unter den Teppich kehrt und die unberücksichtigt lässt. Genau, und dann sind auch zwei andere Aspekte, die sehr eng miteinander zusammenhängen, in unserem Gespräch schon angeklungen. Stil hilft natürlich zu vergleichen, und das ist auch ein wichtiger Grund, warum ich an dem Sonderforschungsbereich in Bielefeld ein Projekt zu Stil mache, das eigentlich Stil eine ganz wichtige Funktion hat, wenn es darum geht, verschiedene Kunstwerke zu vergleichen, sei es Literatur, sei es Gemälde, sei es Filme, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Und damit zusammenhängt natürlich auch, dass Stil eine wertende Funktion haben kann, ne? Also ich kann sagen, ah, dieser Text ist aber in einem guten Stil geschrieben. Oder ich mag diesen Text nicht, weil der ist einfach stillos. Also ein Stil überhaupt, der Mangel an Stil kann auch ein Abwertungsurteil sein. Genau, und das finde ich irgendwie interessant. So, also du hattest auch schon gefragt, wie wissenschaftlich ist Stil eigentlich? Und da spielt natürlich Stil im Alltäglichen eine ebenso wichtige Rolle wie im Wissenschaftlichen. Und ich finde es einfach sehr interessant zu beobachten, auch wenn jetzt gerade in meinem Bereich Literatur, wenn Menschen sich über Literatur unterhalten und darüber, welche Bücher ihnen gefallen haben, welche Bücher ihnen nicht gefallen haben, dann ist Stil eben oft ein Argument, ne? Auch gerade wenn man Texte dann miteinander vergleicht und irgendwie sieht, okay, der und der Text hat ein ähnliches Thema, einen ähnlichen Gegenstand, aber der Stil ist ganz anders und hier gefällt mir der Stil und da gefällt er mir nicht. Da sieht man eben auch wirklich, dass Stil eine ganz stark, ganz oft für Wertung herangezogen wird und auf der einen, also einerseits dann irgendwie zur Plausibilisierung von Wertung benutzt wird, andererseits ist es auch so, ist das Stilurteil ein bisschen unanfechtbar, ne? Weil es auch wieder so ein Geschmacksurteil ist und wenn ich eben sage, okay, dieser Stil finde ich irgendwie zu blumig oder zu putzig oder nicht ernst genug oder was auch immer oder zu ernsthaft und zu traurig, dann ist das auch irgendwie was man schwer in Frage stellen kann.
Bring noch mal einen anderen schwierigen Begriff mit ein, und zwar den Begriff des Paradigmenwechsels. Ob der innerhalb der Stilforschung überhaupt sinnvoll ist, weil aus dem, was ich jetzt so als Laie vermuten würde, ist, dass jetzt Stile durchaus wiederkehrend sind, also zyklisch. Oder kann man dann eben auch von Sachen sprechen, die eben dem Paradigmenwechsel folgend dann eben irgendwann vorbei sind und in was anderes übergehen?
Ja, also das spielt auf jeden Fall eine ganz zentrale Rolle und ich würde da jetzt erstmal spontan am ehesten an den Begriff des Denkstils denken. Und der Begriff des Denkstils wurde geprägt von dem Mediziner und Wissenschaftstheoretiker Ludwig Fleck. Und der wiederum gilt als Vorläufer der Vorstellung des Paradigmenwechsels, die ja dann von Thomas Kuhn ganz zentral gemacht wurde in der Wissenschaftsgeschichte und Theorie. Und was Ludwig Fleck untersucht hat oder womit er den Begriff des Denkstils auch ganz zentral verbindet, ist der des Denkkollektivs. Und die Vorstellung ist eigentlich, dass unsere Erkenntnis sich nicht nur zwischen Subjekt und Objekt vollzieht, also ich nehme einen Gegenstand wahr und erkenne ihn und verstehe ihn, sondern dass unsere Erkenntnis, die menschliche Erkenntnis, ganz zentral auch geprägt ist von Denkkollektiven, dass sie sich eigentlich immer auch im Sozialen vollzieht. Und er zieht dann den Denkstilbegriff heran, um die Art und Weise des Zusammenhalts von Denkkollektiven beschreiben zu können. Und eben auch gerade das, was du angesprochen hast, den Paradigmenwechsel zwischen verschiedenen Denkkollektiven, weil sich dann natürlich auch aus historischer Sicht die Frage stellt, okay, warum denken wir nicht immer noch so, wie wir im Mittelalter gedacht haben oder wie die Menschen in der Antike gedacht haben? Und da kann man auf jeden Fall zwischen verschiedenen, oder kann man den Stilbegriff benutzen, um den Übergang von verschiedenen Paradigmen oder eben von verschiedenen Denkstilen zu anderen Denkstilen und anderen Paradigmen zu beschreiben.
Und in Bezug auf jetzt Kunst, Literatur und so weiter, kann man da dann vielleicht eher von Zyklen sprechen, weil es gibt ja immer wieder, das liest man eigentlich in jedem Genre, sage ich jetzt, in jedem Bereich, also sei es jetzt Musik, Filme, Literatur oder eben auch Mode, dass dann eben Sachen, die in den 20ern mal modern waren, wie irgendwie irgendwelche Frisuren oder so, dass die wiederkommen. Mhm. Da würde dann sowas wie ein Paradigmenwechsel gar nicht so viel Sinn machen, dieser Begriff, oder?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Also ne, so ganz allgemein gesagt, wenn wir jetzt Geschichte mit Hilfe von Stil und Stileinteilung schreiben wollen, was für eine Geschichte ist das dann eigentlich? Also ist es eine Geschichte, die irgendwie linear verläuft und wo dann verschiedene Stile einander ablösen und dann eben nicht mehr wiederkommen? Oder ist das eigentlich eine zyklische Geschichte, wie man das eben auch, ne, wie du ganz richtig sagst, irgendwie bei der Mode sieht, wo dann immer bestimmte Stile immer wiederkommen und was vor 30 Jahren in war, ist jetzt heute auch, trägt man jetzt heute auch wieder. Ja, also kann ich jetzt gar nicht so direkt beantworten, aber was, denke ich, auf jeden Fall interessant ist in der Moderne oder auch Postmoderne, wenn man diese Unterscheidung machen will, dass da eigentlich oft gesagt wird, dass wir heute eine größere Gleichzeitigkeit von Stilen haben. Also während früher eine größere Einheitlichkeit herrschte, also während des Expressionismus gab es eben vor allen Dingen expressionistische Kunst und das hat dann, ne, dann kam irgendwie die neue Sachlichkeit, dann kam eine andere Art von Kunst und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann wieder, ne, dass es irgendwie jetzt so gegen Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts so ist, dass wir eigentlich eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Stilen haben, die praktisch nebeneinander bestehen und dass man eben hier und da sich auch bedienen kann bei den Stilen. Und das sieht man ja auch bei den, also in der Mode etwa, dann kann man irgendwie sagen, okay, heute mache ich mal 20er-Jahres-Stil und morgen mache ich 90s oder so, dass man sich da irgendwie beliebig Mix and Match machen kann und sich bedient, ohne dass es irgendwie so eine größere stilistische Einheit gibt. Andererseits könnte man natürlich, und da sind wir irgendwie wieder bei dem Grundproblem, kann man natürlich sagen, ja, also diese Person XY hat einen ganz besonderen Stil, weil die sich immer so und so orientiert. Ne? Also auch gerade in dieser Mischung von Stilen kann man natürlich wieder sagen, okay, da können sich dann ganz einzigartige Personenstile generieren oder so.
Ich muss irgendwie an Sturmhöhe denken. Das habe ich nämlich nach 100 Jahren, das ist auf meiner inneren Leseliste stand, habe ich es dieses Jahr endlich mal gelesen von Emily Bronte. Und ich finde schon, und das, ich glaube, ich habe danach darüber gelesen, dass es ja auch wiederum seiner Zeit sehr voraus war und eigentlich dann wiederum für den damaligen Stil ja ungewöhnlich. Und wenn man es aber heute liest, man natürlich irgendwie das schon sehr in so eine bestimmte Zeit ordnet und auch wirklich die Art, wie es geschrieben ist. Also ich persönlich würde das jetzt, glaube ich, also ich würde, wenn ich das lese, nie denken, das hat jetzt jemand heute geschrieben. Also und ich glaube, man kann sich davon irgendwie inspirieren lassen. Und wie du auch schon gesagt hast, ist vielleicht auch mischen und dann irgendwie, da hat man wieder natürlich das Thema, man nimmt irgendwie andere Motive, andere Themen, wie auch immer. Aber ob man so bestimmte Dinge rekreieren kann, weil sie einfach ja auch doch, also ich weiß nicht, ob das jetzt sehr weit hergeholt ist, aber so auch doch das Zeitgefühl und so bestimmte, also und Themen beeinflussen ja schon auch ein bisschen den Stil, wie du über die schreibst. Also ich weiß auch nicht, warum mir das jetzt irgendwie spontan einfällt, weil mir das, glaube ich, einfach im Nachgang mit diesem, das war seiner Zeit so weit voraus und heute, wie gesagt, guckt man eben doch wieder anders drauf. Mir ist irgendwie jetzt als Beispiel, als literarisches Beispiel irgendwie eingefallen, weil man liest das ja auch über verschiedene Sachen. Also über Kafka würde ich nämlich zum Beispiel wirklich sagen, dass ich es relativ zeitlos finde, weil es irgendwie so ein, das ist wirklich so ein Stil, finde ich, den man irgendwie noch benutzen, also relativ so adaptieren könnte auf heutige Themen und man würde das noch passend finden. Aber ja, wie gesagt, ist das jetzt ganz ins Unreine gedacht, aber es ist mir einfach als Beispiel spontan eingefallen.
Ja, also das finde ich auch sehr interessant, was du sagst, ist es ja auch, also man könnte sagen, okay, das ist jetzt auch wieder Stil und ein anderer Begriff, nämlich Zeitgeist, ne? Also wie sehr ist eigentlich ein Stil einem bestimmten Zeitgeist verhaftet? Und auch gerade wenn wir jetzt Stil als Form von Wahrnehmung, als Denkstil verstehen, dann ist das ja auch irgendwie immer in einer, ne? Und das war ja auch irgendwie, darum geht es auch dann bei dem Begriff des Denkstils und des Denkkollektivs bei Ludwig Fleck, dass das eben einer zu einer bestimmten Zeit gehört und auch wirklich ganz, ganz klar historisch zu verstehen ist und sich eben historisch verändert auch. Und dann andererseits die Vorstellung von Stil als etwas Zeitlosem, ne? Also was irgendwie eine Gültigkeit hat, unabhängig von der jeweiligen historischen Situation, wo ich jetzt aber so ganz aus dem Bauch heraus bezweifeln würde, ob es das wirklich gibt. Also ne, wer weiß, ob jetzt Kafka wie Kafka irgendwie von in 200 Jahren gelesen wird oder wie, weiß ich nicht, jemand im 16. Jahrhundert Kafka wahrgenommen hätte, vermutlich mit großer Überraschung. genau, aber irgendwie, also überhaupt die Frage der Historizität und der Geschichtlichkeit von Stil und auch so ein bisschen der Authentizität, ne? Also wenn ich mich jetzt irgendwie im Stile der 20er Jahre kleide, dann ist es natürlich nicht echte 20er Jahre, sondern irgendwie eine Kopie und dann eben auch wieder die Frage des Kopierens von Stil, inwieweit Stil möglicherweise in der Moderne und Postmoderne durch das Kopieren überhaupt erst richtig entsteht oder richtig in Fahrt kommt, sage ich mal so. Oder ob eben Stil wirklich das Authentische und das Echte ist, ne? Also das sieht man ja auch viel in der bildenden Kunst. Da ist ja Stil einfach ganz wichtig, um Kunstwerke und die Autorschaft oder die Provenienz von Gemälden zu authentifizieren. Also um sagen zu können, okay, das ist ein echter Picasso, das ist ein echter Brack oder was auch immer. Da hat ja dann Stil auch einen ganz klaren materiellen Wert und muss von der Kopie unterschieden werden. Und andererseits ist eben dieses Kopieren von Stil, was ganz unterschiedliche Formen annehmen kann, für die moderne Stildynamik total wichtig. Ja.
Jetzt hast du schon zwei super Vorlagen geliefert für meine nächste Frage, und zwar einmal 1920er und einmal Expressionismus. Bin mal wieder beim Film, weil ich mich damit ein bisschen besser auskenne als mit Literatur, und ist ein bisschen suggestiv gefragt, aber gibt es denn einen Grund, warum gerade in den 20er Jahren in Deutschland, also nach dem Krieg, Deutschland galt als der große Verlierer, warum gerade da expressionistische Horrorfilme so aus dem Boden gesprießt sind? Nicht, da fällt jetzt nichts Besseres ein, aber warum sind die denn gerade in Deutschland entstanden? Also gibt es eine Verbindung von gesellschaftlichen, historischen Begebenheiten zu gewissen Stilen hin? Das ist jetzt eben suggestiv gefragt, weil dafür gibt es vielleicht in diesem Bezug schon eine gute Antwort, aber zieht sich das denn durch? Kann man das weiter beobachten?
Also, ja, schwierige Frage, auch irgendwie so generell die Frage, ob wir kausale Gründe für Stile finden können. Ne? Also wenn jetzt irgendwie ein Stil entsteht, können wir dann sagen, okay, aus diesen historischen, aus diesen psychologischen Gründen, man hat das auch in der Literatur, dass man, weiß ich nicht, sagt irgendwie so bei bestimmten Autoren, okay, die haben halt jetzt so geschrieben, weil sie zum Zeitpunkt der Abfassung ihres Textes in dem und dem psychischen Zustand waren. Das ist also eine Vorstellung von Literatur und auch von anderer Kunst, von Filmen, die natürlich aus gutem Grund umstritten ist, was aber nicht, also auch gerade muss man auch sagen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, auch in der Stilforschung, war diese psychologische Stilforschung im weitesten Sinne auch sehr en vogue und wurde viel benutzt, aber es hat natürlich einfach ganz klar was sehr Spekulatives. Und dann kommt man auch so ein bisschen auf die Frage zurück, die Rebecca schon am Anfang gestellt hatte, wie wissenschaftlich ist Stil eigentlich und Stilanalyse, ne? Auch wenn wir irgendwie davon ausgehen, dass Stil etwas mit einer umfassenden Anschau oder mit einer totalen Vision von einem Kunstwerk zu tun hat, dann ist das natürlich auch nicht sonderlich wissenschaftlich, wenn wir irgendwie Stil jetzt als Gestalt verstehen. Oder kann man sich drüber streiten, ob es wissenschaftlich ist? Vielleicht sollte ich gar nicht sagen, dass es nicht wissenschaftlich ist, aber und ich meine jetzt speziell auf deine Frage, warum Expressionismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und soweit ich weiß, war ja schon, also hat sich der Expressionismus eigentlich schon vor oder während des Ersten Weltkriegs, also nur zumindest in der Literatur herausgebildet. Mit dem Film weiß ich einfach nicht, müsste ich nochmal gucken, wie weit da überhaupt die medientechnologischen Bedingungen soweit waren. Aber genau, ich glaube eigentlich so mit dem Ersten Weltkrieg, dann danach auch, hat das im Film an Fahrt aufgenommen. Und da gibt es natürlich auch, sage ich jetzt mal so, kollektiv psychologische Thesen, die berühmteste von Siegfried Krakauer, von Caligari zu Hitler, ne? Und das ja irgendwie, also Siegfried Krakauer, der Filmkritiker, hat ein Buch geschrieben, das den Titel trägt, von Caligari zu Hitler, und hat da eben die These aufgestellt, dass der Expressionismus in seiner Weltabgewandtheit als Vorläufer der faschistischen Ästhetik und Ideologie verstanden werden kann und eben auch, ja, vielleicht nicht so ganz klar eindeutig zurückgeführt werden kann, aber durchaus auch unter den historischen Bedingungen der Zwischenkriegszeit überhaupt erst entstehen konnte. So, also da kann man, und das ist natürlich dann auch viel mit der, ich sag jetzt mal, Enttäuschung von den Gegebenheiten nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland zusammenhängt, dass der deutsche Expressionismus sich dann gerade zu diesem Zeitpunkt auf diese Weise entwickelt und eben nicht nur damit den Ursprung dieses Stils in den Blick nimmt, sondern auch dessen Folgen. Und das ist natürlich auch irgendwie was Interessantes am Stilbegriff, dass so, also zumindest wenn wir jetzt von der Kunstwissenschaft und der Literaturwissenschaft ausgehen, so ästhetisch abgekapselt, der auf den ersten Blick scheinen mag von dem, was uns irgendwie alltäglich und auch politisch betrifft und umgibt, der auch ganz klar politische Implikationen und ganz handfeste Konsequenzen haben kann.
Genau, auf Krakau habe ich jetzt auch angespielt. Und ich als Historiker, also deswegen bin ich da auch so interessiert daran, weil ich mich sowohl für Filme als auch für Geschichte natürlich interessiere, würde eben eigentlich, was heißt zustimmen, ist immer schwierig gesagt, aber ich finde das sehr plausibel, was Krakau da geschrieben hat, weil, um es runterzubrechen, ich finde es sehr plausibel zu sagen, es gibt einen Grund, warum gerade in dieser Zeit diese schrecklichen Visionen, kann man die ja nennen, diese Horrorfilme entstehen und dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg hat man dann eben sowas wie leicht verdauliche Heimatfilme. Und da würde ich dann schon eben eine Parallele ziehen, wie Filme und sicherlich auch Literatur, das wäre jetzt eine nächste Frage, so eine Realität, so eine Wirklichkeit abbilden oder auch eine Funktion erfüllen. Die Literatur kenne ich mich eben nicht so gut aus, aber gibt es denn da auch Beispiele für genau das, was ich gerade gesagt habe? Also Leute, die den Krieg miterlebt haben, die schreiben ja sicherlich ganz anders als Leute, die eben in einer Zeit aufgewachsen sind, die von relativ viel Frieden und Langeweile, sage ich mal, geprägt war. Was gibt es denn da für Beispiele? Wobei, das ist natürlich auch schwierig zu sagen, wahrscheinlich, weil es da jetzt auch von mir aus eher so um so eine Epochenbezeichnung geht wahrscheinlich und nicht so sehr um Stil. Also es ist sehr kompliziert, finde ich.
Ja. Und genau, ist auch natürlich auch eine sehr weite Frage, aber ich würde jetzt gar nicht so, also wir hatten ja auch schon gesagt, dass Stil eben auch ganz klar Epochenstil bedeuten kann. Und vor dem Hintergrund finde ich deine Frage total interessant. Ja, genau, es ist dann, aber ich verstehe, also es würde bei dir dann eher, oder es würde dir eher um so Kollektivstile gehen. Also jetzt nicht darum, wie reagiert Person XY, die, weiß ich nicht, vielleicht sogar im Krieg gewesen ist, wie verändert sich jetzt nach der Erfahrung des Krieges deren schriftstellerischer Stil. Das gibt es ja durchaus in der deutschen Literaturgeschichte. Einige Autoren, die im Krieg waren, sowohl im Ersten Weltkrieg als auch im Zweiten, also nicht sowohl, ne? Also manche waren im Ersten, manche im Zweiten, wenige in beiden. Und wo dann die Erfahrung sich auch im Stil niederschlägt.
Ich merke gerade, ich glaube, ich bin in die Genre-Falle gefallen. Ich glaube, ich habe jetzt vor allem mich auf Genres bezogen, wenn ich jetzt sage, ganz runtergebrochen, wieder Horrorfilme und Heimatfilme. Das sind ja eben nicht unbedingt Stile, sondern das sind ja eher Genres. Und das ist dann eben das, was du meinst mit Kollektiv. Das habe ich jetzt auch, glaube ich, erst richtig verstanden, dass der Stil deutlich, also nicht so wie wir, wie ihr in der Literaturwissenschaftler jetzt benutzt, auch viel individueller eigentlich sein kann.
Ja.
Als jetzt so eine ganze, deswegen ist die Frage, glaube ich, dann doch, verstehe ich jetzt auch, warum die so schwierig zu beantworten
ist. Aber genau, ich finde sie nichtsdestoweniger sehr gerechtfertigt und auch sehr interessant. Ne? Also man könnte natürlich schon sagen, irgendwie das Heimatfilm jetzt, weiß ich nicht, in 50er Jahren mit einem ganz bestimmten Stil der Darstellung einhergeht und dass sich das durchaus erklären lässt als Reaktion auf die Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg und vielleicht auch so aus filmgeschichtlicher und ästhetikgeschichtlicher Perspektive als Reaktion etwa auf die Ästhetik der Nazi-Filme oder so. Ne? Kann man sich ja auch vorstellen, dass eben das Gegenteil sein sollte von Leni Riefenstahl oder so, also dass auch da irgendwie die Herausbildung des Stils als Reaktion bewusst oder unbewusst auf das, was geschichtlich vorangegangen ist, verstanden werden kann. Genau, und das kann man irgendwie in der Kunstgeschichte ja ganz viel beobachten, sei es jetzt im 20. Jahrhundert oder früher, dass eigentlich die Entstehung eines neuen Stils sich eben ganz klar auf das bezieht und entweder an das anschließt, aber viel öfter noch sich ganz dezidiert davon abgrenzt, was zuvor gekommen ist. Also weiß ich nicht, die Romantik, was natürlich auch irgendwie ein sehr weiter Stilbegriff ist und ganz unterschiedliche Formen angenommen hat in den verschiedenen Künsten und auch in verschiedenen Orten Europas. Aber die hat sich ja auch abgegrenzt, weiß ich nicht, von der Ästhetik der Aufklärung oder auch vom Klassizismus und so weiter. Und ne, lässt sich da eben auch als ganz absichtlicher Bruch mit dem, was kunstgeschichtlich, literaturgeschichtlich vorangegangen ist, verstehen.
Ich finde es ganz spannend, dass, also was da ja auch noch eine Rolle spielt, ist ja einfach Markt. Ne? Also wenn jetzt quasi ein Heimatfilm super gut angekommen ist, dann werden halt vielleicht einfach noch 20 gedreht und dann ist halt auch so das Argument, gut, die Leute wollen das jetzt gerade, die wollen was Beruhigendes für die Seele oder so. Und das kannst du ja mit allen irgendwie Strömungen ausbuchstabieren. Und Elisa, da hat es schon mal angedeutet, dass solche, also wir lernen das halt so holzschnittartig erstmal so in der Schule, ne? Dann kam Romantik, dann kam Expression, wie auch immer. Also und das war von dann bis dann und man lernte in der Uni dann zum Glück, dass das alles auch nicht so sortiert und geordnet abläuft, wie es dann eben konstruiert wurde, sondern dass viele Sachen sich ja auch parallel entwickeln, dass es immer wieder mal so Hin- und Zurückbewegungen gibt und das finde ich eigentlich spannend, ne? Also dass man im Prinzip fast schon, also von dem, wie man es so klassisch beigebracht bekommt, wird das so ausgeblendet, ne? Dass es eigentlich auch konkurrierende Stile gab oder ganz unterschiedliche Varianten, um das eben so zu sortieren, weil das ist ja angenehm, kannst du gut abfragen in so einer Klausur, ne? Aber das war für mich irgendwie damals eine total wichtige Erkenntnis im Studium, dass es eben nicht, dass es passiert, plötzlich haben alle diese Art von Bildern gemalt oder diese Art von Filmen gemacht, sondern es da waren eben Inseln, die und mal ganz abgesehen vom internationalen Level, ne, also jetzt erstmal wirklich national gedacht. Und dann gibt das ja alles noch viel mehr Inseln, die auf der Welt irgendwie entstehen und wo erste Entwicklungen vielleicht schon 20 Jahre vorher passiert sind. Die wurden dann vielleicht wieder so ein bisschen irgendwie, sind in irgendeinem Keller versackt, untergegangen und dann sind sie nochmal ausgegraben worden oder so. Also das finde ich irgendwie nochmal so ein ganz, ganz wichtiges Argument, also nicht einen wichtigen Aspekt, wenn man sich über solche Dinge Gedanken macht, weil ich glaube, man fällt dann eben genau tatsächlich relativ schnell in diese Fallen, weil man irgendwie glaubt, okay, in diesen 20 Jahren gab es irgendwie nur diesen vorherrschenden Typus an Literatur oder Film oder Kunst oder so, ne?
Ja, also einmal irgendwie die Frage der historischen Markierung und dass man eben feststellt, okay, so klar, es gibt gar nicht so eine klare lineare Folge, sondern eigentlich viel mehr Gleichzeitigkeiten und dann natürlich auch die, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt Ästhetik nennen würde, aber überhaupt, was für die moderne Kunst sehr interessant wird, sind eben Stilmischungen, ne? Also eigentlich die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Stilen und wie die dann, wie Kunstwerke verschiedene Stile miteinander verbinden und ineinander in sich aufnehmen. Genau, aber ich finde auch, was du davor nur am Rande angeschnitten hattest, der Marktwert von Stil. Also das finde ich auch irgendwie ein sehr interessantes Phänomen und dass man natürlich auch, dass man sich vorstellen kann, dass Künstler bestimmte Kunstwerke auf eine Art und Weise herstellen im Stil von etwas, um damit Erfolg zu haben und um die verkaufen zu können. Und ich muss da auch ein bisschen denken, also es gab in den 2010er Jahren das Beispiel des Kunstfälschers Wolfgang Beltracchi. Und das finde ich auch für die Stilfrage sehr interessant. Der hat unterschiedliche Künstler, vor allen Dingen vom Beginn des 20. Jahrhunderts, kopiert und war sehr genial und sehr erfolgreich darin, die Stile dieser Künstler, also es waren Heinrich Kampendonk, Brack, expressionistische Maler, aber auch andere von Beginn des 20. Jahrhunderts, den Stil dieser Künstler perfekt nachzuahmen. Und ist dann irgendwann damit aufgeflogen, aber hat sich davor erstmal damit eine goldene Nase verdient. Und da sieht man eben wirklich, dass auch Stil diesen ganz klar materiellen Wert haben kann. Und das hat natürlich auch nur deshalb so gut funktioniert, weil der Kunstmarkt so dazu bereit war, diese mehr Kunstwerke in einem bestimmten Stil von bestimmten Künstlern aufzunehmen. Sonst hätten die sich wahrscheinlich auch gar nicht so leicht hinters Licht führen lassen, wenn man da irgendwie mehrfach nachgefragt hätte. Aber dass eben genau Stil irgendwie so einen ganz ganz klaren materiellen Wert auch haben kann und dass das natürlich auch von Künstlern unterschiedlichster Art sich zunutze gemacht wird.
In dem Fall wurde sich jetzt der Stil zunutze gemacht, weil man ja eben genau wusste, was für einen Stil man da kreieren will. Aber ist Stil denn immer eine Selbstbezeichnung? Das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder suggestiv gefragt, weil das wäre zumindest bei dem heute häufig herangezogenen Kafka nicht so. Der würde ja wahrscheinlich nicht gesagt haben, er macht jetzt was ganz Kafkaeskes.
Ja, nee, genau. Also, und das ist auch so eine wichtige, oder ne, deswegen wird ein Stil auch für die Wissenschaft, für die verschiedenen Wissenschaften, die wir ja schon erwähnt haben, so wichtig, weil Stil in der Regel allermeistens eine nachträgliche Zuschreibung ist. Entwickelt sich oft auch aus negativen Zuschreibungen. Also da hat man das Beispiel des Barocks, was eigentlich erstmal, wurde der das Adjektiv Barock erstmal pejorativ verwendet, also negativ, um zu sagen, okay, das entspricht nicht irgendwie klassizistischen Vorgaben, das ist nicht wirklich harmonisch, ist nicht gut strukturiert, sondern irgendwie so ein bisschen geht durcheinander und nicht wohl geformt und so weiter. Und dass dann eigentlich auch so oft pejorative Begriffe dann erst im Nachhinein also aufgewertet werden und auch als überhaupt als Epochenmerkmal dann erkannt werden oder was heißt erkannt, ne, festgelegt werden und dass sich dann darauf geeinigt wird, okay, es gibt diesen Stil, Kunststil, diese Kunstepoche Barock und die geht von dann und dann und die Kunst des Barocks sieht so und so aus. Genau, das sind in den allermeisten Fällen handelt es sich dabei um nachträgliche Zuschreibungen, die jetzt nicht von den Künstlern und Künstlerinnen hervorgebracht werden.
Versuche nochmal so eine ganz böse, fiese Frage zu stellen, die immer sehr unbeliebt ist, bei mir unter anderem auch, weil ich, wenn mich immer diese Frage zu meiner Forschung stellt, bin ich auch immer eher entgeistert. Aber ich frage trotzdem mal. Wenn man uns jetzt zuhört oder hoffentlich bis hierhin gehört hat, dann wird man sich vielleicht fragen, ja puh, das betrifft ja schon ganz schön viel Stilgenre, wir haben jetzt über ganz schön viel geredet, aber wofür brauche ich das denn? Weil bisher kam ich damit eigentlich auch ganz gut aus, ohne mich damit auszukennen. Das ist jetzt eben, also warum ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen? Deiner Meinung nach natürlich.
Ja, also man kann genau, das ist ja irgendwie eine Frage, die sich bei aller Wissenschaft immer stellt, warum wir das eigentlich? Kann man natürlich ganz unterschiedliche Antworten drauf geben und auch ganz unterschiedliche Argumentationen. Eine beliebte Argumentation ist die Aktualität. Und das kann man bei Stil irgendwie, finde ich, sehr plausibel machen, weil man auch gerade im digitalen Raum sieht, dass Stil dann eine ganz große Rolle einnimmt. Und ich hatte ein kleines Unterprojekt zu Gangnam Style. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Das war so auch ja frühe 2010er Jahre. Und das war das erste Video, also ein Video eines koreanischen Popstars. Und es war das erste Video auf YouTube, was 1 Milliarde Klicks hatte. Und was daran so interessant ist, ist, dass eigentlich Gangnam Style auch ganz viel, und da kommen wir wieder auf die Frage der Kopien zurück, dass Gangnam Style ganz viele Nachahmungen, Imitationen und Kopien hervorgerufen hat und dann auf der ganzen Welt nachgeahmt wurde. Also einmal sowohl als Gangnam Style, dann aber auch in der übertragenen Version als, weiß ich nicht, gab es ganz viele unterschiedliche. Es gab dann irgendwie James Bond Style, afghanischer Style, Cambodia Style, Gandalf Style, also eine ganz unterschiedliche Adaption dieses Videos. Und ich denke, das zeigt, dass Stil in der digitalen Kultur ganz wichtig ist und auch Prozesse der Meme Culture, also der Memetics, ganz stark prägt. Also wie und überhaupt eine für die Frage, wie teilen wir eigentlich Inhalte im Internet? Wie eignen wir uns die an? Wie geben wir die weiter? Wie modifizieren wir die? Dass sich eigentlich diese Prozesse mit Stil sehr gut beschreiben lassen. Genau, das wäre jetzt so eine mögliche Antwort auf deine Frage, die eben auf die Aktualität von Stil verweisen würde. Dann könnte man sagen, Stil ist schon auch irgendwie sehr politisch und gesellschaftlich relevant. Also eine andere beliebte Antwort auf die Frage nach der Relevanz ist ja immer die gesellschaftliche Relevanz von Forschung. Und das kann man bei Stil auch sehr gut plausibel machen, denke ich, weil man auch sieht, wie unsere Politik heute sehr stark durch verschiedene Stile geprägt ist. Ne? Also man denke an Donald Trump und seinen Twitter-Stil, mit dem er natürlich auch irgendwie einen ganz einzigartigen Stil geschaffen hat und eine Art Politik zu betreiben, die man schon auch als Stil verstehen und als Stil analysieren kann. Genau, also das irgendwie finde ich wichtig. Ja, und dann für mich sind jetzt tatsächlich die beiden Antworten, die ich jetzt gegeben habe, gar nicht so, die in erster Linie motivierend sind. Also mich interessiert Stil, um zu verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Also mich interessiert eigentlich auch sehr die Frage, die Rebecca am Anfang gestellt hatte, wie wissenschaftlich ist das eigentlich? Und um auch zu verstehen, was wir als Wissenschaft bewerten und was wir als nicht wissenschaftlich bewerten. Und da interessiert mich eben auch, wie sich unser Verständnis von Wissenschaftlichkeit gewandelt hat und immer noch wandelt vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute. Also das ist irgendwie der Zeitraum, den ich in meinem Projekt untersuche. Und da ist es einfach interessant zu sehen, wie die verschiedenen Methoden der Stilforschung, also wir hatten schon erwähnt, so ein bisschen gestaltpsychologische Verständnis von Stil, also Stil eigentlich als so momentaner Eindruck von Gesamteindruck eines Kunstwerks oder so. Das wäre eine mögliche Art, Stilforschung zu betreiben. Dann gibt es aber auch auf dem anderen, am anderen Ende des Spektrums etwas stilometrische Forschung, die versucht, Stil messbar zu machen. Also etwa in einem literarischen Text zu zählen, okay, was sind die Wörter, die der Autor, die Autorin am meisten verwendet und dann zu sagen, okay, Kleist ist derjenige Autor, der sagt immer, der Gestalt das oder so. Ne? Und das kann man natürlich irgendwie mit so im stilometrischen Forschung ganz gut berechnen. Das wird dann oft als sehr wissenschaftlich angesehen. Und da interessiert mich dann halt, warum bewerten wir das eine als wissenschaftlich, das andere als unwissenschaftlich? Wie verändert sich das eigentlich und woher kommen diese Bewertungen und Wahrnehmungen? Das ist, glaube ich, so meine persönliche Antwort auf die Frage.
Also zum einen das, was du dann Meme oder Mimesis gesandt hast, also die Nachahmung von Stilen, dann Politik, Gesellschaft ist natürlich ein sehr relevanter Bereich, kann man glaube ich nicht verneinen. Und dann eben, ja, wie wissenschaftlich ist Stil eigentlich? Das ist ja das, womit wir auch angefangen haben. Zu dem ersten Punkt ist mir noch was eingefallen, da mache ich jetzt ein bisschen Werbung für ehemalige Gäste. Das finde ich nämlich total plausibel, diesen Gedanken, was das eigentlich mit der Internetkultur zu tun hat. Du hast jetzt Psy angesprochen, genau, den südkoreanischen ist da. Und unsere, ja, zwei ehemalige Gäste von uns haben ein Buch geschrieben, das heißt Influencer, die Ideologie der Werbekörper von Wolfgang M. Schmidt und Ole Nymon. Und da geht es genau um das. Da geht es nämlich auch darum, dass quasi Ideen bei Instagram und bei diesen viralen Social-Media-Plattformen aufgegriffen werden und immer, immer, immer wieder kopiert werden. Deswegen sieht bei Instagram auch alles gleich aus. Also das ist, glaube ich, ein super Beispiel, wenn man einfach bei Instagram auf dieses Lupensymbol klickt und dann gewissen Leuten folgt, dann sieht man auf diesem Lupensymbol ja immer nur die gleichen Bilder von Modeln, männlich oder weiblich, sei dahingestellt, die alle gleich aussehen.
Und es ist immer alles beige.
Genau. Ja, ja. Alles ist immer alles Minimalismus und immer alles beige und genau.
Monstera.
Und das finde ich total, total plausibel zu dem, was wir jetzt heute auch besprochen haben. Das kann man da gut einordnen. Und das Buch ist wirklich sehr lesenswert. Also jetzt wäre jetzt schon mal ein Literaturtipp. Da geht es am Ende bei uns immer drauf hinaus, auf Literaturtipps.
Okay, ja, das finde ich ja sehr gut. Und genau, um nur noch mal das aufzugreifen, was du gesagt hast, also das ist genau das, was ich meine. Ne? Dass halt irgendwie, wenn man auf Instagram geht, sieht eigentlich alles gleich aus. Und man kann wirklich auch bestimmte Motive und eben auch gerade nicht nur die Motive, sondern vor allen Dingen auch deren Darstellung. Ne? Also wie werden die dargestellt, was sind die bestimmten Kameraeinstellungen, was sind die Filter und so weiter. Ne? Ich glaube, das ist die Stilbildung und dann umgekehrt auch sieht man dann, verbreitet sich das ja sehr schnell auf Instagram oder TikTok oder anderen Plattformen. Wenn dann mal eine Person eine neue Idee hat, wird es nachgeahmt und dann ist irgendwie, also innerhalb von Stunden oder Tagen die ganze Plattform voll von dieser neuen Idee und da kann man dann wirklich auch Stilbildung live verfolgen, ne? Wie dann irgendwie dadurch, dass eigentlich kollektiv das angenommen wird von den Usern dieser Plattform, wie sich dann eben neuer Stil bildet und verbreitet. Also ja, deswegen glaube ich auch wirklich, dass es einfach für unsere digitale Kultur ein ganz zentraler Begriff ist.
Du solltest aber auf jeden Fall dann ein Unterprojekt zu Stilfragen in der Meme-Culture machen und dazu sollten wir dann noch eine neue Podcast-Folge machen, weil ich finde das generell auch schon ein mega spannendes Thema, weil das ja auch dann sowas komisch Universales kriegt dann doch wieder und auch eben in so einer schnellen Zeit, also genau wie jetzt eben mit diesem, dass man quasi wirklich so in Echtzeit nachvollziehen kann, so an einem Tag Instagram-Aktivität, wie dann vielleicht eine Person irgendwas Kreatives macht und dann machen es alle nach, also es ist schon… Ich finde das mega spannend. Und jetzt aber auch nochmal zu diesem Stilometrie-Thema. Das ist nämlich allgemein ja, also ich muss da so ein bisschen dann denken, in meiner Dissertation muss ich auch Interviews führen und so weiter. Und das ist ja auch gerade, wenn man irgendwie mit Programmen daran arbeitet, dass man sich ja auswerten lassen kann, okay, wie oft hat die Person vielleicht das Wort gesagt oder das und das gesagt? Und was mache ich denn dann damit? Also ist das jetzt wichtig? Also weil wenn sie zum Beispiel eine Sache vielleicht nur einmal erwähnt hat, aber der ein viel größeres Gewicht verliehen hat in dem, wie sie es gesagt hat oder so, dann ist es vielleicht trotzdem viel entscheidender als die 47 Male, die sie dieses andere Wort gesagt hat. Und ich finde, das lässt sich wirklich auch so mega spannend auf solche Stilfragen übertragen. Und das ist ja auch, also das haben wir jetzt gar nicht richtig besprochen, aber es ist ja quasi auch Teil deines Projekts, ne, dass du dir auch so die eben diese digitalen Möglichkeiten, aber auch eben die Entwicklung von Stil im digitalen Zeitalter, nenne ich jetzt mal, anschaust. Oder wie sieht das genau aus in dem Projekt?
Genau, also in dem Projekt geht es weniger um das Beispiel der digitalen Kultur und Meme-Culture, aber genau wie du gesagt hast, sollte ich vielleicht mir darüber Gedanken machen, das auch noch mehr zu integrieren, sondern es geht tatsächlich mehr um die Frage der digitalen Methoden der Erforschung von Literatur, aber auch generell. Und auch um das Problem, was du schon angesprochen hast, okay, wenn jetzt ein Autor, eine Autorin, weiß ich nicht, in 60% ihrer Sätze das Wort XY verwendet, dann ist es vielleicht trotzdem nicht so wahnsinnig aussagekräftig, weil vielleicht in dem entscheidenden Moment, in dem entscheidenden, alles entscheidenden Satz oder so, verwendet sie ein anderes Wort. Ne? Also die Frage, wie, was ja irgendwie auch eine alte Frage ist, ne? Also wie gehen wir eigentlich mit quantitativer Forschung in den Geisteswissenschaften um? Wie bewerten wir quantitative Logiken? Und das finde ich sehr interessant. Und das ist natürlich, ist es was, was jetzt irgendwie mit den Digital Humanities und mit den digitalen Geisteswissenschaften wieder sehr präsent geworden ist, weil man damit einfach, ich sag jetzt mal platt gesagt, besser zählen kann und ne, irgendwie viele größere Datenmengen ganz anders verarbeiten kann, als man es früher konnte. Ist das aber andererseits auch keine neue Frage, weil natürlich quantitative Literaturwissenschaft und überhaupt quantitative Methoden in Geisteswissenschaften auch immer schon verwandt wurden und weil die auch immer schon in Konflikt mit einer qualitativ arbeitenden Geisteswissenschaft geraten ist. Und wobei es sich, wie ich denke, oft auch um sehr fruchtbare Konflikte handelt, also nicht immer, aber oft um fruchtbare Auseinandersetzungen handeln kann. Und ich will jetzt auch irgendwie das gar nicht so darstellen, als ob die qualitativen Geisteswissenschaften die wahren seien und die quantitativen irgendwie auf den Irrweg geraten seien, überhaupt nicht, sondern was mich eigentlich interessiert, ist, das so ein bisschen historisch zu relativieren und zu schauen, okay, wo sind da eigentlich beispielsweise eine gestaltpsychologisch arbeitende Stilforschung und eine Stilometrie aneinander geraten oder miteinander in Dialog getreten? Was ist daraus hervorgegangen und wie hat sich das im Laufe der Wissenschaftsgeschichte verändert oder was ist vielleicht auch gleich geblieben? Weil, das finde ich auch sehr interessant zu sehen, dass eben viele Fragen und Diskussionen, die heute in den digitalen Geisteswissenschaften geführt werden, so neu gar nicht sind, dass viele Methoden viel älter sind und eben heute nur auf einer neuen Skala und einer neuen Größenordnung betrieben werden können, aber dass eigentlich die Fragen alte sind. Und da interessiert es mich dann irgendwie, mir die alten Antworten auch anzuschauen und zu schauen, inwieweit sind die vielleicht für uns heute interessant.
Und man kann ja auch immer qualitativ informiert auf seine quantitativen Daten schauen, sag ich dann immer, wenn man jetzt nicht, wie gesagt, das soll, wenn ich das jetzt so sage mit dem Zählen und dann sagt das nichts aus, dann will ich damit auch nicht quantitative Daten bashen, weil die können einem ja trotzdem auch ganz interessante Sachen über seinen Text verraten, die man so, wenn man ihn normal liest, irgendwie nicht gefunden hätte. Ne? Also wir hatten ja auch gerade mit Silke Schwand, haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Und dadurch haben wir natürlich auch immer so ein bisschen Kontakt gehabt zu den Digital Humanities. Und ich finde es schon echt spannend, also was diese Programme so können. Aber wie gesagt, man kann einfach immer so sich so mit dem gegenseitigen Bewusstsein des anderen auf das wiederum andere schauen. Ich glaube, das funktioniert immer.
Ja, wobei ich mir oft gar nicht so sicher bin, ob es wirklich ein anderes ist. Also vielleicht ist es auch einfach nur, also vielleicht ist auch tatsächlich irgendwie das Quantitative ein Teil des Qualitativen und umgekehrt. Also ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt so als radikal verschieden überhaupt voneinander annehmen würde, sondern was mich eigentlich auch interessiert, ist zu gucken, okay, inwieweit gehört das Wörterzählen vielleicht auch dazu und ist irgendwie auch schon Teil einer qualitativ arbeitenden Literaturwissenschaft etwa immer schon gewesen. Das kann man sich ja nicht so verallgemeinern, aber es ist auf jeden Fall eine Frage, die mich interessiert und genau, ich glaube, so im Sinne der Unvoreingenommenheit ist es auch wichtig, sich zu überlegen, okay, sind es vielleicht gar keine separaten Felder an und für sich, sondern werden eher als solche konstruiert.
Spannend.
Ja, ich habe nur noch eine Frage, haben wir noch da stehen? So ein bisschen eine Frage, fast schon zum Schluss. Hast du denn einen literarischen Lieblingsstil?
Einen literarischen Lieblingsstil? Nee, eigentlich nicht. Das kann ich so nicht sagen. Also, ich finde es, ist es natürlich immer erfrischend, wenn Texte stilistisch einen überraschen, also wenn es da irgendwie Stilbrüche drin gibt, ne? Also wenn es irgendwie ein Text jetzt nicht einfach kontinuierlich uniform ist und immer im gleichen Stil geschrieben ist, sondern wenn es da auch irgendwie so ein paar Brüche und Irritationen gibt, gerade auch stilistisch. Und ja, und überhaupt bin ich mir auch noch nicht einig darüber, bin ich mir noch nicht ganz im Klaren darüber, was eigentlich für mich einen guten Stil ausmacht oder einen schlechten Stil ausmacht. Ne? Und auch selbst, wenn man jetzt irgendwie an konkrete Beispiele denkt, ist es irgendwie schwer zu sagen, warum jetzt einem ein Text stilistisch gefällt oder nicht. Und da, genau, bin ich auch noch am Laborieren dran, wie man das überhaupt definieren kann.
Welcher Text hat dich denn zuletzt literarisch, stilistisch überrascht?
Also Das müsste ich auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. So generell, ich bin jetzt natürlich irgendwie gerade bei meinen aktuellen Lektüren, ne, was man eben immer gerade so liest. Also ein Text, den ich nächstes Semester unterrichten werde, ist der erste Band von Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von der Recherche. Und der ist auch stilistisch sehr interessant. Also weiß ich gar nicht so, ob der mich jetzt überrascht hat, aber der experimentiert viel mit Stil. Und was Proust gemacht hat, und das ist auch also für diese ganze Stilforschung ganz spannend, ist, dass er sozusagen als Vorbereitung auf sein großes Romanwerk hat er Stilübungen gemacht und hat Pastiche geschrieben. Und Pastiche sind eine Form der Stilkopie, also eigentlich die Nachahmung von Stilen anderer Autoren vor ihm. Also die bekanntesten sind Flaubert und Balzac. Und dann hat Proust in Vorbereitung auf seine Recherche die Stile anderer Autoren nachgeahmt, sozusagen als Fingerübung für seinen Roman, und hat dann aber auch an bestimmten Stellen in seinem Roman dieses Stilpastiche einfließen lassen und sozusagen die Stile verschiedener Autoren eingebaut. Die muss man dann natürlich kennen, um die wiederzuerkennen als Leser und als Leserin im Text. Aber das ist irgendwie, dadurch ergeben sich dann natürlich interessante Stilbrüche, wenn eigentlich in dem Stil von Proust, sage ich jetzt mal, oder von seinem Erzähler plötzlich Stile anderer Autoren auftauchen und das dann eigentlich ganz anders klingt. Also das wäre vielleicht ein Beispiel dafür, wie auch, also wo jemand bewusst Stilbrüche einbaut und mit verschiedenen Stilen spielt. Aber interessant ist es natürlich auch, wenn es nicht unbedingt absichtlich und nicht offensichtlich passiert. Ja.
Ich finde es super spannend. Ich bin nämlich nie über diesen ersten Band hinausgekommen, wie wahrscheinlich viele Menschen, die es nicht geschafft haben, die ganze Recherche zu lesen. Und das ist aber auch schon etliche Jahre her. Und jetzt bin ich gerade ganz motiviert, den nochmal zu rereaden und zu schauen, was ich so entdecke.
Ich kenne nur das Tokotronic-Album Auf die Suche nach der verlorenen Zeit. Das habe ich früher viel gehört.
Okay, ja, das kenne ich wiederum nicht.
Mal gucken, ob es da auch Anspielungen gibt.
Es ist ja oft so, dass, oder zumindest bei mir oft so, dass wenn man halt jetzt sich Literatur oder in meinem Fall auch viel mehr Filme, wenn man die sich anguckt, dann merkt man erst, wenn man im Nachhinein was drüber liest, dass das dann, oh, das war ja eigentlich ziemlich bahnbrechend, was da gemacht wurde, weil man ja eben, jetzt wieder Thema Thema Nachahmung, weil man ja eben gar nicht mehr weiß, was eigentlich das Original war. Wenn man halt jetzt moderne Filme guckt und dann Filme vor, die vor 50 Jahren rauskamen, haben die ja oft schon Techniken angewandt, wo man dann merkt, daher kommen die eigentlich. Und das ist bei Literatur sicherlich nicht anders, dass man erst im Nachhinein eigentlich zu schätzen lernt, was die Autorin da eigentlich gemacht hat. Hast du denn jetzt abseits von Proust noch, also wir haben jetzt, ich halte die Frage mal ein bisschen in zwei, wir fragen immer zuletzt, was hast du zuletzt gelesen? Vielleicht kannst du uns aber auch noch sagen, was wir und unsere ZuhörerInnen sich jetzt noch anlesen können, wenn sie sich für das Thema Stil und so weiter noch interessieren. Also erstmal diese Frage, was kann man jetzt quasi further reading und dann, was du zuletzt gelesen hast?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, mit Proust kann man auf beide Fragen ganz gut antworten. Also es ist tatsächlich irgendwie ein literarischer Text, der viel über Stil nachdenkt. Und was ich da auch sehr empfehlen kann, also ich habe jetzt den ersten Mal nochmal gelesen und passte mich jetzt auch gerade erst in die weiteren Bände vor. Genau, ich sehe, es wird schon aus dem Regal geholt im Hintergrund. Was ich da aber auch sehr empfehlen kann und jetzt auch wirklich sehr für mich entdeckt habe, sind Hörbücher. Und da gibt es auch eine ganz tolle Aufnahme von Proust Recherche, also eine deutsche Übersetzung, von Peter Matic gesprochen, von dem österreichischen Schauspieler. Und die ist auch wirklich einfach sehr, sehr gut eingesprochen. Ja, und das ist dann, finde ich, auch irgendwie immer ein ganz angenehmer, also zumindest für mich als Vielleserin ein angenehmer Medienwechsel, wenn man auch mal zuhören kann und nicht immer lesen muss, und eine andere Art der Aufmerksamkeit auf den Text. Ja, was kann man lesen, um sich über das Thema Stil zu informieren? Ich könnte jetzt natürlich irgendwie verschiedene wissenschaftliche Texte und so weiter nennen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so richtig das, wonach ihr sucht. Ich meine, was ich sonst sagen würde eine gute Art und Weise, um sich darüber zu informieren und weiter zu reflektieren, ist tatsächlich irgendwie sich im Gebrauch mit sozialen Medien darauf zu achten. Also das ist ja auch was, ne, was wir gerade angesprochen hatten, irgendwie, wenn ich das nächste Mal auf Instagram gehe oder auf Facebook gehe oder auch auf Twitter irgendwie Diskussionen verfolge, je nachdem, was man da nutzt und was einen interessiert, irgendwie zu gucken, welche Rolle, also wie entsteht da eigentlich Stil, welche Rolle spielt Stil für die Diskussion und eben auch gerade für ja, für viele Probleme von, die durch soziale Medien entstehen. Also man denke irgendwie an so Echo Chambers. Da könnte man ja auch argumentieren, dass eigentlich so diese Echokammern, wo man sich immer nur noch in seiner eigenen Blase bewegt und eigentlich in, sich in den gleichen Diskussionen bewegt, ist auch, entsteht auch durch Stil. Weil man eben aus seiner eigenen stilistischen Sphäre und aus dem Stilkollektiv, in dem man sich befindet, nicht mehr rauskommt. Also das wäre vielleicht nochmal eine andere Antwort auf die Frage, wie man sich da weiter informieren kann. Es ist vielleicht einfach irgendwie im digitalen Alltag darauf zu achten, welche Rolle spielt da eigentlich Stil. Und es ist natürlich jetzt nicht so wissenschaftlich, aber das ist ja auch wirklich ein Feld, was sich im Moment total entwickelt und wozu es auch noch keine nicht so viel bestehende Wissenschaft gibt und die jetzt überhaupt erst entsteht, also wo man auch tatsächlich irgendwie, finde ich, aktiv mitwirken und mitdenken kann daran, wie sich eigentlich unsere Kultur im Moment verändert.
Vielleicht sollten wir dann, wenn die Folge online geht, bei Instagram so einen Aufruf machen, dass die Leute uns doch mal was schicken sollen, was für sie so ein bestimmter soziale Medienstil ist oder so.
Ja.
Das wäre doch ganz spannend.
Jetzt muss ich die Überraschung wieder wahrnehmen. Und zwar, wenn ihr dann schon da seid und quasi selber Stilforschung betreibt im Internet, könnt ihr auch mal auf unserem Instagram und unserem Twitter vorbeischauen und uns da folgen und vielleicht eine Nachricht schicken oder schicken, wie ihr das Gespräch fandet jetzt. Ja, wir danken dir, dass du bei uns warst.
Ja, vielen Dank an euch. Es hat wirklich großen Spaß gemacht.
Ja, dann, war super spannend. Also ich würde wirklich gerne noch eine Stil in der Meme-Culture mal anschließen.
Ja, vielleicht glaub, man können wir noch mal Teil 2.
Auf jeden Fall, ich bin dafür. Genau, und Instagram, Twitter, genau, wenn ihr das nicht habt, keine sozialen Medien, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, wie immer unter praktisch-theoretisch@uni-bielefeld.de, um das noch zu ergänzen.
Aber nur in gutem Stil, bitte.
Ja, genau. Oder kopiert, und dann raten wir, was ihr kopiert.
Ja. Und ja, dann können wir jetzt nur sagen, ich sage am Ende immer, ja, in diesem Sinne viel Spaß beim Hören, aber ihr habt die Folge jetzt ja schon gehört, aber trotzdem sage ich es weiter.
Das macht keinen Sinn, Mann. Sagen wir immer. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Thank you.